Im Allgemeinen sagen wir ja, biblisch ist gut. Dass etwas biblisch ist, das gilt sozusagen als Qualitätsmerkmal. Biblische Lehre, biblisches Familienbild, alles positiv, weil eben biblisch. Und es ist zumindest einigermaßen sichergestellt, dass der Prediger oder die Predigerin nicht seinen oder ihren eigenen Lieblingsthesen anhängt, sondern eben biblischen Aussagen folgt. Aber ist das wirklich so, frage ich. Also das Feindbild ist immer der Zeitgeist. Ist ja klar, was biblisch ist, ist dem Zeitgeist zumindest enthoben. Aber auch dann, wenn ich schon manches verstehen kann an den Wünschen dahinter, so geht es mir doch so, natürlich bedauere ich, dass wir eine hohe Trennungsrate haben in Ehen und Partnerschaften. Aber ich finde es gut, dass es heute möglich ist, dass sich Paare, die sich nicht verstehen, trennen können, dass das wirtschaftlich geht. Und ich finde es nicht gut, wenn man als Mädchen mit 14 zwangsverheiratet wird oder als Junge mit 16, weil das biblisch ist. Da war das so.
Ja.
Und da stellt sich dann auch nicht die Frage nach Sex vor der Ehe, ja oder nein. Ja, mit 14 und 16. Das Problem ist erledigt. Also, den Katalog der Wünsche einer Partei bibeltreuer Christen, den kann ich nachvollziehen. Dass man das aber als politisches Programm sich auf die Fahnen und ins Parteiprogramm schreibt, dass man quasi von Staats wegen alle dazu verpflichten will, das scheint mir nicht so nahe zu liegen. Gerade dann, wenn ich daran denke, dass selbst beim Ruf in die Nachfolge wir gefragt werden. Da gibt es jemanden, der Jesus sagt, er hat gerade einen Acker gekauft, den muss er erst besehen. Ja, und dann folgt er nicht nach, sondern schaut sich sein neues Feld an. Da gibt es jemanden, der hat viel Geld, den reichen Jüngling, so steht das immer als Überschrift über den Texten. Und wenn dieser Besitz ihm so wichtig ist, dass er lieber traurig von dannen geht, als nachzufolgen, dann nimmt Jesus das hin. Es läge völlig fern, diesen, der da andere Prioritäten hat, zu zwingen. Also dieser Gebrauch biblischer Texte ist stets nach rückwärts ausgerichtet. Früher, also in der Bibel, war alles besser. Und wer so lebt, lebt eben im Gestern und nicht in der Gegenwart. Andere lesen die Bibel als Fahrplan für die Endzeit. Quasi als Kursbuch. Anschluss 144.000 an Gleis 3. Und wer so lebt, lebt eben auch nicht in unserer Gegenwart. Jetzt ist manches schlimm, nicht so tragisch. Am Ende aller Zeiten wird Gott alle Tränen abtrocknen. Alle müssen ihn dann anbeten. So steht es ja in der Bibel. Und nicht allein das, dann gibt es keinen Schmerz und kein Geschrei. Liebe Gemeinde, mir ist diese Art des biblischen Gebrauchs keine Lösung. Warum ich aber trotzdem von der Bibel eine Menge halte, das möchte ich in meinem zweiten Punkt deutlich machen. Ich habe ihn genannt, zu lesen hilft zum Verstehen. Im zweiten Timotheusbrief steht, denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. 2. Timotheus 3, 16 nach der Guten Nachricht Bibel. Heilige Schriften, das waren damals die Schriften Israels, die wir Altes Testament nennen. Das Neue gab es noch nicht. Die Schriften schrieb man gerade erst auf, als das Wiederkommen Christi länger auf sich warten ließ, als die Jünger, die nun Apostel geworden waren, es angenommen hätten. Wer nicht liest, wird mit 70 Jahren nur ein einziges Leben gelebt haben. Sein eigenes. Wer liest, wird 5000 Jahre gelebt haben. Er war dabei, als Kain Abel tötete, als Renzo Lucia heiratete, als Leonardo die Unendlichkeit bewunderte. Denn Lesen ist eine Unsterblichkeit nach rückwärts. So hat Umberto Eco mal gesagt. Im Englischen gibt es den Ausspruch Readers are leaders. Wer liest, leitet, führt. Und die Begründung dafür ist, dass man nicht dieselben Fehler immer wieder machen muss. Dass man aus den Erfahrungen auch anderer lernen kann. Und wie viele Krankheiten sieht man in einer allgemeinmedizinischen Praxis wirklich? Wahrscheinlich viel weniger, als im Studium drangekommen sind. Gut, dass wir eine gute Ausbildung haben, dass man davon hat lesen können. Und wie ist das eigentlich, wie viel Erfahrung machen wir selbst in unserem Glaubensleben? Wir machen welche. Aber um die überhaupt einordnen zu können, verstehen zu können, glaube ich, brauchen wir die Erfahrungen der anderen, wie sie uns in den biblischen Texten begegnen. Das ist quasi der Schlüssel, um unser Leben zu verstehen. Geistlich. Das Problem ist nur, wir haben heute so vieles um uns. Und wenn die Zahlen bei YouTube oder Netflix steigen, dann sinkt gleichzeitig der Absatz im Buchhandel. Es wird, je mehr anderes wir machen, weniger gelesen. Natürlich, es gibt heutzutage die Bibel als Hörbuch, als MP3, ganz toll. Und ich muss sogar gestehen, ich selbst höre hin und wieder, ich habe eine DVD, weil es nicht auf eine CD passte, mit dem Koran gelesen, als MP3. Wunderbar. Ich lerne viel. Auch für das Verstehen, wie Texte wirken, etwa biblische Texte, in die 2. und 7. Sure des Koran.
Ja.
Die Apostel jedenfalls zitierten viel und oft die Schriften der hebräischen und aramäischen Bibel, um nicht zu sagen unseres Alten Testaments. Ein Beispiel ist Jesus selbst, der sich ja oft als Menschensohn bezeichnete. In Daniel 7 schildert der Text eine Vision des Daniel im Exil in der Nacht. Da sieht er 4 Herrscher, jeweils mit wenigen charakteristischen Worten werden die beschrieben. Und damit knüpfe ich gleichsam an die Predigt Peter Moors von letzter Woche an. Peter schilderte, wie der Seher Johannes auf Patmos in einer Vision in einen himmlischen Raum versetzt wird und 7 Leuchter sieht und 7 Gemeinden, Oberhäupter und so weiter. Ich lese aber auch aus einer Vision, aber eben des Daniel aus Kapitel 7. Da sah ich, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Da ergoss sich ein langer, feuriger Strom und brach vor ihm hervor. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und in die Feuerflammen geworfen wurde. Und mit der Macht des anderen Tieres war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt, und dies Gesicht, man könnte auch sagen, diese Vision erschreckte mich. Der Menschensohn wird hier mit Macht, Ehre und Reich ausgestattet. Alle dienen ihm. Und ohne diesen Zusammenhang, liebe Gemeinde, könnten wir nicht verstehen, wieso der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Siehe Markus 2, Vers 10. Wieso er viel leiden muss, Markus 8, 31. Wieso er keinen Ort hat, sein Haupt hinzulegen, Matthäus 8, Vers 20. Der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Matthäus 20, 28. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, hören wir vom ersten Märtyrer, von Stephanus, einem der sieben Diakone. Weil er sich das Predigen nicht verbieten lassen wollte, wird er schließlich gesteinigt. Doch unmittelbar bevor das geschieht, lesen wir Folgendes. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. So viel zum Begriff des Menschensohns und der Doppelbedeutung. Einmal ist der Menschensohn einfach ein Mensch, der Sohn eines anderen Menschen. Und dann wieder ein ganz besonderer Mensch, über den Daniel dies gesagt hatte. Wie sollen und können wir aber zum Verstehen kommen? Ich denke an den äthiopischen Kämmerer, Apostelgeschichte 8. Philippus, einer der sieben Diakone, fragt ihn, als der auf seiner Kutsche oder seinem Wagen sitzend, laut den Propheten Jesaja, er hatte wohl eine Rolle erstanden, las, wie das so damals üblich war, verstehst du denn, was du da liest? Der antwortete, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Liebe Gemeinde, im November gab es eine KU- und Jugendfreizeit zum Thema Die Bibel und du. Und wenn wir unseren Sport, den wir betreiben, einigermaßen ernst nehmen, trainieren wir an jedem zweiten Tag. Und am Wochenende gibt es Wettkämpfe. Und für die Bibel haben wir einen thematischen Vormittag im November. Das erscheint mir ein Missverhältnis. Und ich meine, wir brauchen mehr Umgang, mehr Training mit den Texten. Wir wissen auch, es gibt vieles andere, was auch in unserem Kalender Zeit fordert. Ein Freund sagte mal, unsere Prioritäten zeigen sich im Kalender. Und ich glaube, er hat ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Was ist mir Zeit wert? Denn das eigentlich knappe Gut ist nicht so sehr Gas oder Strom, sondern Zeit. Aufmerksamkeit. Und da ist es gut, dass es Echtzeit in Präsenz gibt. Da ist es gut, dass es Hauskreise und dergleichen gibt. Und es ist auch gut, wenn sich Leute aufmachen, ein Stück weiterzukommen im Verstehen biblischer Texte. Wir sind mit den Jugendhauskreisen da, mit beiden dran. So, liebe Gemeinde, dritter Punkt ist auch der letzte. Jesaja 40, Hoffnung für einen Neuanfang nach dem Exil. Das ist nun unser Predigttext. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn. unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und so weiter und so weiter. Liebe Gemeinde, jetzt ist ja die Frage, was heißt dieser Text? Was soll uns das? Warum finden wir den in der Bibel? Und diese Frage habe ich mir als Schüler in der 7. Klasse schon gestellt, wenn es galt, mit einem anderen Bibeln aus dem Lehrerzimmer für den Religionsunterricht zu holen. Und ich fand die ziemlich schwer und dachte, können wir da nicht die Hälfte weglassen? Das Alte Testament? Ich bin für heute froh, dass diese Idee eine Schnapsidee war. Das Weglassen des Alten Testaments würde uns viel an Verständnis kosten. Im babylonischen Exil, so die Mehrheitsthese, gab es eine Gruppe, die darüber nachdachte, was das alles bedeutet. Wie konnte Gott sein Volk und seine Stadt Jerusalem mit Tempel und Bundeslade erobern lassen von den Babyloniern? Was hatte denn das Volk falsch gemacht? In dieser Zeit begann man, die Schriften des Alten Testaments zu sammeln, in eine Gestalt zu bringen, schließlich so etwas wie eine Zusammenstellung. Gesetz, Bund und Sabbat, das alles wurde von Neuem ganz wichtig. Die These war, weil das nicht gehalten worden ist vom Volk, darum hat Gott sozusagen das, was das Volk sich selbst eingebrockt hat und nicht als Strafe, sondern als Ergehen und so wie man sich erkältet, wenn man ohne Jacke draußen steht. Das ist sozusagen keine Strafe, die jemand verhängt, sondern man brockt es sich selbst ein. Da braucht es keinen Richter dazu, sondern ja, passiert. Man erhöht selbst das Risiko. Viele verorten hier die Bewegung des sogenannten Deuteronomismus und der deuteronomistischen Redaktion. Also die, die wahrscheinlich die Grundlage für unser 5. Buch Mose, für Königs- und Tempelkritik im Jeremia-Buch und so weiter verantwortet haben. Und dieser zweite Teil des Jesaja-Buches, die Kapitel 40 bis 55, wir haben hier den Anfang davon mit dem Tröstet, tröstet mein Volk. Das wird oft als Deutero-Jesaja, zweiter Jesaja bezeichnet, ein Trostbuch. Die Gemeinde ist jetzt im Exil. Die führenden Leute sind deportiert. Und die frohe Botschaft ist, das ist nicht das Ende der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt Trost. Die Schuld ist abgebüßt. Es geht weiter. Und jetzt wird gleichsam beschrieben, der Weg von Babylon zurück nach Juda, der ist weit, weil man über den Norden muss. Dazwischen ist Gebirge, Wüste, unwegbares Land, das geht nicht. Und dort soll gleichsam jeder Hügel eingeebnet werden, jedes Tal aufgefüllt werden. Quasi ein Highway, eine Autobahn, der direkte Weg nach Jerusalem. Wahrscheinlich, weil 539 die Perser über die Babylonier die Vorherrschaft gewonnen haben. Kyros II. Wird ausdrücklich in Jesaja 44 und 45 erwähnt. Und er wird als Gesalbter des Herrn bezeichnet. Erstaunlich. Die Folge des Unrechts ist also überwunden, dass das Volk den Bund nicht gehalten hat, sich mit anderen Göttern eingelassen hat. Und Jerusalem als Stadt und Augapfel Gottes wird immer in der weiblichen Form angeredet, wird quasi als Braut Gottes bezeichnet, die ihrem Bräutigam Gott untreu geworden ist. Nun aber kehrt sie zurück und die Kinder kehren zurück. Also, stellt euch eine verlassene Frau vor. In damaliger Zeit, das hieß eben auch oft wirtschaftlich schwierige Bedingungen und so weiter. Und nun gibt es eine neue Beziehung mit dem angetrauten Mann. Und die Kinder kommen zurück. Damit ist auch die Rente sichergestellt in damaliger Zeit. Und dann wird in unserem Predigttext gesagt, so spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Es gibt ein Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Die Bilder, dass Jesus sich als guter Hirte vorstellt, der sein Leben lässt für die Schafe, die sind ja nur verständlich auf Hintergrund solcher Texte. Und auf jeden Fall war es für die Evangelisten so, dass sie es so verstanden haben. Ich bin nicht sicher, ob wir jedes Gottesknechtslied sofort christlich verbrämen müssen und damit dem christlich-jüdischen Dialog große Hürden auferlegen. Ich bin aber schon sicher, dass Augustin recht hat, wenn er im 4. Jahrhundert als alter Kirchenvater mal schrieb, das Neue Testament liegt im Alten verborgen, das Alte wird im Neuen offenbar. So in Questiones in Heptateuchum 2,73. Vieles an den prophetischen Texten des Jesaja-Buches bleibt mehrdeutig. Nicht jeder mögliche Bezug zu Jesus muss hergestellt werden. Aber klar ist auch, das hat die Kirchen- und Theologiegeschichte geprägt. Es hat die frühen Christen geprägt. Und unser Neues Testament hat es auf jeden Fall geprägt. Es gibt ein Verhältnis von früheren und späteren Texten. Und das merke nicht nur ich, das merken alle, die beide Texte lesen. Ich habe Umberto Eco schon einmal zu Wort kommen lassen. Ich bin ein großer Freund seiner Texte, gerade der sprachphilosophischen. Er spricht von Intertextualität und damit meint er, dass spätere Texte frühere aufnehmen, widerspiegeln, parodieren, zitieren. Mehr noch, Texte sind überhaupt nur denkbar in einer Kultur, die durch andere Texte, Zeichen und Symbole geprägt ist. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon einmal so ein Palimpsest gesehen habt. Also eine Schrift, auf der früher etwas gestanden hat, das man weggekratzt hat, um dann das kostbare Material noch einmal zu beschreiben. Und man sieht sozusagen unter der neuen Schrift noch so weggekratzte Spuren vom Alten. So etwas nennt man Palimpsest, also doppelt beschrieben. Und so müssen wir, glaube ich, alle späteren Texte verstehen, dass eben die früheren durchscheinen, in ihnen sich sozusagen als zweite Bedeutungsebene abzeichnen. Heutzutage kennen wir das ja bei DVDs. Da gibt es oft, oder Super Audio CD, da ist eine Schicht CD und eine Schicht diese hochauflösende Musikwiedergabe. Für den, der so etwas noch kennt und nicht nur Dateien streamt. Ja, gut. Deshalb meine ich, dass alle Pläne, das Alte Testament wegzulassen, wie sie einst etwa der römische Reeder Marzion hatte, ebenso sinnlos bis unmöglich wie eine Arisierung des Christentums, wie es die deutschen Christen nach 1933 versuchten. Denn, ich zitiere einen Vers aus unserem Text, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Amen.